Wir schauen uns heute den Text Orientierung im Zeitalter des diskursiven Synkretismus an, der versucht, in unserem extremen Chaos aus KI und Datenstrom durch ein wirklich ambitioniertes philosophisches Modell Orientierung zu schaffen. Und wir steigen auch direkt in unsere Analyse ein, um dieses echt starke Fundament noch robuster zu machen. Also, der erste große Punkt. Das extrem stark gedachte theoretische Fundament scheitert aktuell in der praktischen Anwendung noch an der harten Realität algorithmischer Blackbox-Systeme.
Ja, da müssen wir direkt ansetzen. Weil die Diagnose im Text, wie sehr künstliche Intelligenz diese unglaubliche Pluralität an Informationen überhaupt erst antreibt, die ist ja messerscharf.
Absolut.
Der Autor fordert dann konsequenterweise völlig zu Recht eine absolute Transparenz bei Quellen und Verfahren. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn wir uns das zentrale Herzstück der Theorie ansehen, also dieses umfassende Sechs-Phasen-Modell aus Abschnitt 13,
welches uns ja zeigen soll, wie wir zu fundierten Urteilen kommen, ne?
Genau. Dann reibt sich das halt massiv an der technologischen Wirklichkeit. Dieses Modell, also diese sechs Phasen, die basieren ja grundlegend auf dem Prinzip der intersubjektiven öffentlichen Prüfbarkeit.
Mhm.
Es geht davon aus, dass wir die Argumente und Quellen quasi vor uns auf dem Tisch ausbreiten und dann gemeinsam begutachten können.
Was bei einem klassischen Text oder, naja, einer normalen menschlichen Debatte ja auch wunderbar funktioniert.
Richtig, ja. Aber wenn nun eine generative KI eine völlig kohärente, in sich total logisch klingende Synthese ausspuckt, dann ist genau diese Prüfbarkeit einfach futsch.
Ja.
Die Gewichtungen, die Trainingsdaten, die spezifische Herkunft einzelner Textbausteine, all das bleibt für den Nutzer ja komplett unsichtbar. In der vierten Phase des Modells wird dem Individuum aber abverlangt, eine kritische Prüfung am Material vorzunehmen.
Was ja echt, also wie soll das gehen?
Eben, wie soll das gehen, wenn die Herkunft der Informationen technisch extrem aufwendig verschleiert ist.
Um das mal irgendwie greifbar zu machen, das ist in etwa so, als würde man mich als Restaurantkritiker bitten, ein hochkomplexes, neuartiges Gericht abschließend zu bewerten und ich soll darüber einen fundierten Diskurs mit anderen Gästen führen.
Schönes Bild.
Aber der Koch weigert sich strikt, mir zu verraten, was eigentlich auf dem Teller liegt. Er beruft sich halt auf ein strenges Firmengeheimnis. Ich kann vielleicht sagen, ob es mir schmeckt. Klar. Aber ich kann nicht diskursiv prüfen, ob die Zutaten ethisch, gesund oder überhaupt genießbar sind.
Ein hervorragendes Bild, ja. Und im Grunde ist der Koch in diesem Fall ja noch nicht mal ein Mensch, sondern ein gigantischer, gewinnorientierter Konzern, der die Zutatenliste als sein wichtigstes Kapital hütet.
Da muss ich aber direkt einhaken.
Mhm.
Wir fordern hier von einem philosophischen und soziologischen Text, dass er ein gigantisches technisches Problem löst. Ich meine, OpenAI oder Google werden ihre Blackboxen ja nicht öffnen, nur weil dieses Theoriemodell das für einen funktionierenden Diskurs verlangt. Verlangen wir hier vom Autor nicht schlichtweg Magie?
Nein, wir verlangen keine Magie, sondern methodische Resilienz.
Okay.
Die Theorie darf nicht einfach kapitulieren oder Bedingungen fordern, die utopisch sind. Der Vorschlag lautet ganz klar: Das Konzept des diskursiven Synkretismus muss gezielt an die Interaktion mit nichtmenschlichen, opaken Akteuren angepasst werden.
Also mit KI.
Genau. Die Theorie muss erklären, wie Orientierung gelingt, obwohl völlige Transparenz technisch unmöglich ist. Wir müssen das theoretische Besteck schärfen, um mit dieser unvermeidbaren Intransparenz methodisch sauber umzugehen.
Verstehe. Also die Intransparenz ist nicht der Fehler im System, den wir wegwünschen können. Sie ist der Standardzustand.
Exakt.
Aber wie übersetzt sich das jetzt in handfeste Überarbeitungen im Manuskript? Wie sieht diese Methodik aus?
Ein zentraler Hebel wäre, die erwähnte Phase der kritischen Prüfung in Abschnitt 13 umzuarbeiten. Man könnte einen neuen Begriff einführen, so etwas wie eine technische Provenienzprüfung.
Technische Provenienzprüfung?
Ja, also wenn die Primärquellen fehlen, muss das Modell Strategien aufzeigen, wie man die Synthese selbst abklopft.
Also wieder praktisch gesprochen, wenn ich die Zutaten nicht kenne, wie teste ich das Gericht?
Genau das. Das könnte beispielsweise durch systematische Plausibilitätsabgleiche mit etabliertem Offline-Expertenwissen geschehen.
Mhm.
Oder durch das gezielte Testen der KI-Ausgaben auf interne logische Brüche, also quasi sogenannte Stress-Tests durch den Nutzer. Es geht darum, Kriterien für das Ergebnis zu definieren, wenn der Weg dorthin verborgen bleibt.
Okay, das ist auf der Mikroebene.
Ja, und wenn wir eine Ebene höher gehen, in die makrogesellschaftliche Dimension des Textes in Abschnitt 24, dann reicht es nicht einfach nur, eine demokratische Debatte zu fordern.
Da wären wir bei den institutionellen Rahmenbedingungen, oder?
Völlig richtig. Der Text diskutiert da sehr klug Demokratie und Öffentlichkeit, aber hier muss eine konkrete institutionelle Forderung als absolute Grundvoraussetzung verankert werden, nämlich die Einrichtung unabhängiger Algorithmenprüfinstanzen.
Ah ja.
Weil solange es keine gesellschaftlichen Institutionen gibt, die stellvertretend für den Bürger zumindest teilweise in diese Blackboxes schauen dürfen, bleibt der geforderte diskursive Synkretismus im öffentlichen Raum doch ein zahnloser Tiger.
Das stimmt. Das Individuum allein kann diese Prüflast gegenüber Milliardenkonzernen ja unmöglich tragen.
Eben.
Und wenn wir also akzeptieren, dass diese KI-Systeme Blackboxes sind und Konzerne die Daten zurückhalten, verschiebt sich unser Fokus sofort von einer rein technischen Frage hin zu einer massiven Machtfrage.
Absolut.
Wer kontrolliert die Blackbox? Wer bestimmt, was überhaupt in den Diskurs eingespeist wird? Und diese Überlegung führt uns direkt zum nächsten Punkt. Die Einbindung machtkritischer Perspektiven erfolgt strukturell viel zu spät, um die zentrale Argumentation von Beginn an vollkommen wasserdicht zu machen.
Das ist wirklich der Wundepunkt der gesamten ersten Hälfte des Manuskripts. Das Buch stützt sich bei der Herleitung seines Modells in den Abschnitten 8 und 9 ja extrem stark auf Jürgen Habermas.
Mhm, die Diskursethik.
Genau. Also auf die Idee des herrschaftsfreien Diskurses, in dem am Ende das bessere Argument gewinnt.
Ein sehr hehres Ideal.
Absolut. Und das liefert ja auch eine tolle Struktur. Aber die harten, schmutzigen Realitäten von Macht, Exklusion und institutioneller Kontrolle, hier stützt sich der Text dann vor allem auf Michel Foucault. Diese extrem wichtigen Einwände werden erst ganz weit hinten im Text in Teil 7 ernsthaft behandelt.
Ja, so als nachträgliches Gegenargument, das man noch schnell entkräften muss, ne?
Richtig. Sie tauchen fast isoliert auf. Und dadurch wirken die eigentlichen Leitprinzipien der Theorie, wie etwa das Streben nach Konsens oder die Transparenz, über weite Strecken unglaublich idealisiert und, naja, fast schon naiv.
Weil wer den Zugang zum Diskurs kontrolliert, der kontrolliert die Synthese.
Exakt. Das ist doch kein nachträglicher Gedanke, das ist heute die absolute Grundbedingung jeder Kommunikation.
Ja, beim Lesen dieser starken Theoriekapitel in der ersten Hälfte fühlt es sich wirklich so an, als würden wir durch ein perfekt aufgeräumtes, ja, steriles Labor der Diskursethik spazieren. Alles ist hell, die Argumente fliegen rational hin und her, jeder hört dem anderen zu.
Mhm.
Und erst ganz am Ende, im allerletzten Flügel dieses Gebäudes, öffnen wir plötzlich ein Fenster und merken: Wow, draußen tobt ein gigantischer politischer und ökonomischer Sturm.
Ja.
Und der bestimmt eigentlich, wer überhaupt eine Zugangskarte zu diesem Labor bekommt.
Das trifft es wirklich perfekt auf den Punkt.
Aber lass mich das mal kurz kritisch wenden.
Gerne.
Wenn der Autor diesen Sturm von Anfang an ins Labor lässt, also Foucaults Machtkritik direkt auf Seite 1 mit Habermas' Strukturprinzipien kreuzt, bläst das dann nicht die gesamte Theorie um?
Wie meinst du das?
Naja, wenn alles nur noch von Macht durchdrungen ist, verliert dann nicht das Konzept des diskursiven Synkretismus seine ordnende Kraft? Laufen wir nicht Gefahr, dass das Modell einfach komplett in Zynismus kollabiert?
Das ist genau die Angst, die viele Theorieentwürfe dazu bringt, die Machtfrage lieber nach hinten auszulagern. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Okay.
Die Theorie wird nicht geschwächt, sie wird massiv gestärkt und vor allem realitätstauglich, wenn sie ihre eigene Verwundbarkeit proaktiv einkalkuliert. Der Vorschlag für die Überarbeitung lautet daher: Weben Sie das Bewusstsein für Machtasymmetrien von der allerersten Definition an in das Strukturmodell ein. Es darf nicht wirken wie so ein Abwehrreflex im letzten Drittel des Buches.
Wie sieht diese Einwebung denn ganz konkret aus, ohne dass das Modell seine Handlungsfähigkeit verliert?
Nehmen wir mal die absolute Basis, also die Lehrbuchdefinition des Modells in Abschnitt 11. Dort werden 6 Kernelemente aufgelistet. Was völlig fehlt und was als 7. Element unabdingbar ist, ist die Machtsensibilität.
Machtsensibilität? Also das methodische Hinterfragen der eigenen Datenbasis?
Richtig. Das ständige, institutionell verankerte Fragen. Welche Stimmen fehlen in der Heterogenität, die ich gerade vor mir habe?
Mhm.
Und das lässt sich wunderbar auf die allererste Phase des Strukturmodells anwenden. Diese Phase nennt sich derzeit Wahrnehmung von Pluralität.
Das klingt wirklich extrem passiv.
Ja, total. Nach dem Motto, oh, schau mal, wie viele verschiedene Meinungen es in meinem Newsfeed gibt.
Ja, voll.
Aber wenn wir Foucault ernst nehmen, dann wissen wir, dass dieser Feed bereits tausendfach gefiltert wurde.
Durch Plattformmacht, durch finanzielle Anreize, durch die unsichtbare Hand der Algorithmen.
Genau. Deshalb darf die erste Phase nicht einfach Pluralität als gegeben voraussetzen. Sie muss den aktiven Schritt integrieren, jene unsichtbaren, marginalisierten oder algorithmisch aussortierten Perspektiven bewusst zu suchen.
Das ändert die Haltung komplett.
Absolut. Jemand, der diskursiven Synkretismus betreibt, ist dann nicht nur ein Empfänger von Vielfalt, sondern quasi ein Detektiv, der nach den Leerstellen im Diskurs sucht. Wenn der Text diese Haltung von Beginn an fordert, ist die gesamte Argumentation für den Rest des Buches völlig unangreifbar.
Okay, krass, ja. Wir haben jetzt also ein Modell, das sich nicht von Algorithmen in die Irre führen lässt und das Machtstrukturen aktiv durchleuchtet. Das ist intellektuell unfassbar befriedigend.
Mhm.
Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin schon nach dieser theoretischen Diskussion völlig erschöpft.
Verständlich.
Und das führt mich direkt zu einem massiven Bruch im Text, unseren dritten Punkt. Es gibt aktuell noch eine massive Lücke zwischen abstrakten institutionellen Forderungen und den konkreten Handlungsmaximen für den Alltag.
Damit legst du den Finger genau in die Wunde der praktischen Anwendung, also Teil 6 des Textes.
Ja, weil, wenn wir festhalten, dass Algorithmen und komplexe Machtabwägungen bei jeder Synthese mitgedacht werden müssen, dann drängt sich doch eine gewaltige praktische Frage auf. Wie um Himmels Willen soll ein ganz normales Individuum diese Herkulesaufgabe im Alltag stemmen?
Das ist das Problem. Die Anwendungsbeispiele im Text springen extrem wild in ihrer Skalierung. Zuerst geht es um groß angelegte Diskurse in der Demokratie, dann um das Bildungswesen, also beides Bereiche mit institutioneller Unterstützung.
Genau.
Und plötzlich, fast ohne methodische Brücke, springt das Material in Abschnitt 28 zum Individuum im Alltag. Dem Subjekt wird dann abverlangt, bei Gesundheits- oder Konsumentscheidungen bitteschön implizit synkretistisch zu handeln.
Ja, und da habe ich förmlich eine Szene vor Augen.
Lass hören.
Also, eine völlig übermüdete Person sitzt um 23 Uhr abends allein am Küchentisch. Das Kind hat Fieber, sie liest alternative medizinische Ratschläge in so einem dubiosen Forum, gleicht diese im Kopf mit den Aussagen der Kinderärztin ab, während Instagram ihr zeitgleich algorithmisch personalisierte Nahrungsergänzungsmittel in den Feed spült.
Ein Albtraum, ja.
Der Text fordert von dieser Person nun eine kritische Bearbeitbarkeit und eine methodisch saubere, vorläufige Synthese. Das Sechs-Phasen-Modell, so wie es bisher formuliert ist, liest sich dabei wie eine Anleitung für ein akademisches Seminar oder ein deliberatives Bürgerforum.
Was in dieser Situation am Küchentisch schlichtweg illusorisch ist.
Total. Die Person nachts am Küchentisch hat keinen Moderator, keinen Expertenrat und erst recht nicht die kognitive Kapazität für Phase 4 der diskursiven Prüfung. Wie schrumpfen wir diese hehre, philosophisch dichte Theorie auf eine Größe zusammen, die in der Realität einer übermüdeten Person funktioniert?
Das muss der Text lösen. Wenn die Theorie behauptet, Orientierung für die Lebensführung zu bieten, dann muss sie in genau diesem Moment am Küchentisch liefern. Tut sie das nicht, bleibt sie ein intellektueller Papiertiger.
Okay, was ist der Vorschlag?
Der Text braucht dringend eine Herunterskalierung in Abschnitt 28. Er muss sein schweres theoretisches Rahmenwerk in eine anwendbare Mikroheuristik für das Individuum übersetzen. Es geht um kognitive Entlastung.
Aber heißt das nicht einfach, die Theorie dümmer zu machen? Ich meine, wenn wir Foucault und Habermas auf 3 Bullet Points für Instagram herunterbrechen, verlieren wir doch genau die Tiefe, die wir im ersten Teil so mühsam aufgebaut haben, oder?
Nein, nein. Es geht nicht um Verdummung, sondern um Komprimierung. Ein Skalpell ist nicht dümmer als ein Breitschwert, es ist nur für einen völlig anderen Zweck geschmiedet.
Gutes Bild, ja?
Die Autorin oder der Autor muss dem Subjekt Werkzeuge an die Hand geben, die das Prinzip des Synkretismus wahren, aber im Alltag anwendbar sind. Was fehlt, ist eine Art synkretistische Checkliste.
Wie könnte so etwas konkret aussehen, ohne völlig banal zu werden?
Anstatt das Individuum zu bitten, die gesamte Diskurslandschaft abzuwägen, könnte der Text 3 schnelle, pragmatische Prüffragen definieren.
Okay.
Nehmen wir das Beispiel, das du vorhin hattest. Wenn man genau zwischen einem ärztlichen Ratschlag und einer KI-generierten Gesundheitsempfehlung steht, eine Leitfrage könnte lauten, gibt es eine asymmetrische finanzielle Motivation hinter dieser Synthese?
Um die Machtfrage abzudecken.
Genau. Eine weitere Frage, triggert diese Information gezielt eine primäre Emotion wie Angst, um eine sofortige Handlung zu erzwingen? Das ist angewandte Machtkritik im Foucault'schen Sinne, aber formuliert für 23 Uhr abends.
Lass uns das mal an einem weiteren Beispiel durchspielen, das der Text ja auch erwähnt. Das große Thema Konsum.
Gerne.
Also, wenn ich nachhaltigen Konsum anstrebe, aber gleichzeitig von Lifestyle-Werbung bombardiert werde, wie würde diese Mikroheuristik dort greifen?
Das ist ein exzellenter Testfall für das Manuskript. Der Text sollte genau so ein granulares Alltagsbeispiel mal Schritt für Schritt durchdeklinieren. Wie gelangt diese Person von der anfänglichen Irritation, also dem Konflikt zwischen der Werbebotschaft und dem eigenen Umweltbewusstsein, zu einer privaten, vorläufigen Synthese?
Wie sehe Schritt 1 aus?
Schritt 1. Sie wendet die Checkliste an und identifiziert die wirtschaftliche Macht hinter der Werbung.
Okay.
Schritt 2. Sie sucht aktiv nach der marginalisierten Stimme, vielleicht einem unabhängigen Testbericht, der im Algorithmus ganz weit unten rangiert.
Und dann Schritt 3?
Schritt 3. Sie trifft eine Entscheidung, aber im Wissen, dass diese Entscheidung vorläufig ist und nicht endgültig.
Weißt du, wenn der Text diesen Prozess wirklich mal so detailliert durchleuchtet, zeigt er auf eindrucksvolle Weise, dass das hochkomplexe Theoriegebäude nicht nur im Hörsaal funktioniert, sondern ganz pragmatisch im Supermarkt am Regal.
Ganz genau.
Das würde der Argumentation eine immense praktische Durchschlagskraft verleihen und den Leser nicht in einer Wolke aus akademischen Begriffen allein lassen.
Es beweist eben, dass die Theorie praxistauglich ist, ohne ihre philosophische Seele zu verkaufen.
Gut, um das alles zusammenzubinden, wir haben es hier mit einem wirklich faszinierenden und extrem ehrgeizigen Text zu tun, der uns Werkzeuge an die Hand geben will, um in einer völlig überkomplexen Welt navigieren zu können.
Absolut.
Um sicherzustellen, dass diese Werkzeuge in der harten Realität auch wirklich nicht brechen, haben wir heute drei wesentliche Hebel identifiziert. Erstens, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass generative KI eine Blackbox ist. Die Theorie muss erklären, wie wir Argumente prüfen können, wenn uns die Quellen durch Algorithmen verborgen bleiben. Stichwort technische Provenienzprüfung.
Genau. Zweitens müssen wir die Architektur der Argumentation anpassen. Foucaults Erkenntnisse über Macht, Filterung und Exklusion dürfen nicht als nachträgliches Gegenargument ans Ende verbannt werden. Sie müssen als grundlegende Machtsensibilität von Anfang an in das Strukturmodell einfließen. Wer Vielfalt sucht, muss vor allem jene Stimmen suchen, die systematisch stumm geschaltet wurden.
Richtig. Und drittens braucht das Modell eine verlässliche Brücke in den Alltag. Die abstrakten Phasen müssen zu einer anwendbaren Mikroheuristik komprimiert werden, damit eben auch das völlig übermüdete Individuum nachts am Küchentisch in der Lage ist, eine informierte und machtkritische Synthese zu bilden.
So ist es.
Wir laden herzlich dazu ein, genau diese Hebel anzusetzen und das Material danach gerne wieder für eine weitere Betrachtung bei uns einzureichen. Denn wenn wir uns noch einmal diese gigantische Bibliothek vorstellen, in der unzählige Stimmen durcheinander brüllen und Algorithmen heimlich die Texte umschreiben, wir brauchen diesen Anker, wir brauchen dieses Konzept. Aber wir brauchen es eben so robust gebaut, dass es uns auch dann Orientierung bietet, wenn das Licht im Labor ausgeschaltet wird.